Also Sie haben uns da eine Quelle geschickt, die ist wirklich was ganz Besonderes, den persönlichen Reiseblog von einem Peter Hölzer. Es geht um eine Weltreise mit der Atania, gestartet Ende 2023.
Mhm. Und was man sofort merkt, das hier ist kein Hochglanzprospekt. Überhaupt nicht. Es ist ein ehrlicher, wirklich ungeschminkter Blick hinter die Kulissen. Wir reden hier von geopolitischen Krisen, die die ganze Route über den Haufen werfen, bis hin zu, ja, Notfallschuhkaufs wegen vergessener Hausschuhe. Herrlich.
Wir wollen uns heute mal gemeinsam ansehen, was so eine monatelange Reise wirklich bedeutet. Also die ganze Vorbereitung, die kleinen und großen Dramen an Bord und ja, all diese unvorhersehbaren Momente. Packen wir das mal aus.
Was mich an diesem Blog sofort fasziniert hat, ist dieser permanente Kontrast. Also, auf der einen Seite hat man diese riesige, durchgeplante Maschinerie einer Weltreise. Ein Mikrokosmos auf See, der ja eigentlich wie ein Uhrwerk funktionieren soll.
Genau.
Und auf der anderen Seite prallen da die unzähligen menschlichen, oft halt völlig unplanbaren Details drauf. Man sieht, wie die große Weltpolitik, die man sonst nur aus der Tagesschau kennt, plötzlich ganz direkt in den Urlaubsalltag eingreift.
Und ihn von Grund auf verändert.
Total. Es ist die ultimative Konfrontation von Plan und Realität.
Und diese Konfrontation beginnt ja nicht erst auf dem Schiff. Die fängt schon Monate vorher an, bei der Vorbereitung. Das erste große Beben war ja die Routenänderung.
Mhm.
Geplant war die Fahrt durchs Rote Meer, aber die Angriffe der Houthi-Rebellen haben das unmöglich gemacht. Der Blogger beschreibt da sehr eindrücklich, wie der Veranstalter, Phoenix, bei der Reise davor noch eine ziemlich, sagen wir mal, riskante Wette eingegangen ist.
Da war das ja noch nicht so klar, wie sich das entwickelt.
Genau, da hat der Kapitän wohl noch vollmundig verkündet, die Passage sei sicher. Eine massive Fehleinschätzung, die man dann erst sehr, sehr spät korrigiert hat. Also hat man dazugelernt. Zum Glück. Für diese Reise wurde die Route dann radikal geändert. Einmal komplett um Afrika herum. Eine riesige Änderung. Ja, das klingt vielleicht nach einer kleinen Anpassung, aber die Auswirkungen für die Passagiere sind enorm. Anstelle von 22 Hafentagen und 13 Seetagen heißt es jetzt plötzlich 14 Hafentage und 21 Seetage.
Das ganze Verhältnis kippt.
Total. Das ganze Verhältnis von Erleben an Land und Zeit auf See kippt komplett. Das ist ein Paradebeispiel dafür, wie externe Ereignisse die sorgfältigste Planung zunichte machen. Und für Sie als Reisenden stellt sich da die Kernfrage. Wie flexibel bin ich wirklich? Eine Frage, die der Blogger und seine Frau Doris für sich offenbar positiv beantworten. Er schreibt, sie begrüßen die Entscheidung zur Sicherheit. Das zeigt schon eine gewisse Gelassenheit. Der Weg ist hier eben auch das Ziel.
Aber diese große Weltpolitik ist ja nur die eine Seite. Die andere sind die kleinen persönlichen Hürden, die einen in den Wahnsinn treiben können. Nehmen wir nur mal dieses Visa-Chaos für Neuseeland.
Oh ja, der Klassiker. Ein einziges Wirrwarr. Es ist gar kein richtiges Visum, sondern eine elektronische Einreisegenehmigung, NCTA genannt. Und jetzt wird's absurd. Beantragt man die per App, kostet sie 17 Neuseeland-Dollar. Macht man es über die Website, sind es 23. Warum auch immer.
Keine Ahnung. Und obendrauf kommt dann noch eine Touristensteuer, die still und leise von 35 auf 100 Dollar erhöht wurde. Ein ordentlicher Batzen Geld. Wahnsinn. Im krassen Gegensatz dazu. Das Visum für Australien. Ein echtes Visum, aber komplett kostenlos und unkompliziert. Das verstehe, wer will. Das ist diese unsichtbare Arbeit vor der Reise, die niemand sieht. Man bucht das große Abenteuer, um der Komplexität des Alltags zu entfliehen und merkt dann, man muss ein Projektmanager für sein eigenes Leben bleiben. Man jongliert mit internationaler Bürokratie, wird zum unfreiwilligen IT-Admin.
Sie sprechen es an.
Mhm. Und muss sich sogar noch mit innenpolitischen Wahlen auseinandersetzen. Dann kommt noch eine Hürde dazu, die viele von uns aus dem Homeoffice kennen. Die Technik. Er betreibt diesen Blog ja nicht nur für sich. Da ist eine ganze Community, die mitfiebert. Und kurz vor der Abreise zwingt ihn ein Software-Update von Joomla 3 auf 4 für die Technikaffinen unter uns zu tagelanger Frickelarbeit.
Oh Gott, das ganze Design ist weg, alles muss neu aufgebaut werden. Das ist dieser klassische Moment, wo die digitale Welt einem im unpassendsten Augenblick ein Bein stellt. Und als wäre das nicht genug,
trägt man ja auch noch den mentalen Rucksack mit sich.
Ganz genau. Er schreibt, wie sehr er es bedauert, wegen der Reise nicht an den Neuwahlen im Februar teilnehmen zu können. Wörtlich, um eine Gegenstimme zur AfD abzugeben.
Und das ist ein so wichtiger Punkt. All diese Dinge, das Visa-Chaos, der Technikfrust, die politischen Sorgen, das ist der unsichtbare Rucksack, den man auf so eine Reise mitnimmt. Dieser eine Satz über die Wahl verrät so viel darüber, dass man eben nicht einfach alles hinter sich lässt, wenn man an Bord geht. Die eigentliche Reise beginnt lange vor der Abfahrt, und zwar am eigenen Schreibtisch.
Nach all dem Stress geht die Reise dann endlich los. Und das erste Drama an Bord. Es geht um die Kleiderordnung.
Tatsächlich, ja. Phoenix verschärft für die Galaabende die Regeln. Statt nur elegant wird nun ein Abendanzug als Mindeststandard gefordert. Unser Blogger postet das in einer Facebook-Gruppe und tritt damit eine Lawine los. Über 300 Kommentare, die Stimmung ist hitzig. Wow. Der Tenor ist ganz klar, das ist doch völlig überzogen für ein Volksschiff wie die Artania. Wir sind hier nicht auf der Titanic. Das ist so viel mehr als eine Debatte über einen Anzug. Es geht um die Identität des Schiffes und seiner Gäste. Die Passagiere sagen damit, wir wissen, wer wir sind. Wir sind nicht das Klientel für einen Luxusliner und wir lassen uns keine Förmlichkeit aufzwingen, die nicht zu uns passt.
Absolut. Und das Faszinierende ist ja, es funktioniert. Phoenix rudert zurück und kehrt zur alten Formulierung elegante Kleidung zurück. Man könnte das fast als eine kleine, aber sehr erfolgreiche Revolution von unten bezeichnen. Sie haben ihre Identität verteidigt, schon erstaunlich. Aber der Blogger nutzt seine Beobachtungsgabe und sein Engagement ja nicht nur für solche, nennen wir es mal, First World Problems. Er blickt auch auf die Menschen, die diese Reise erst möglich machen. Und da wird es dann plötzlich sehr ernst. Es geht um das Schicksal des Stewards Florante Bartul.
Meine Geschichte, die mich wirklich berührt hat.
Er beschreibt Florante als einen außergewöhnlich guten, aufmerksamen und bei allen beliebten Mitarbeiter im Lido-Restaurant, den er und seine Frau seit Jahren kennen und schätzen. Doch nach seiner vertraglichen Pause zu Hause erhält Florante von der Betreiberfirma Sea Chefs plötzlich keinen neuen Vertrag mehr.
Einfach so.
Ohne Angabe von Gründen. Einfach so. Der Blogger lässt das nicht auf sich beruhen, schreibt direkt an den Kreuzfahrtdirektor, der ihm verspricht, der Sache nachzugehen. Und diese Geschichte ist so wichtig, weil sie die oft unsichtbare Crew zu Individuen macht. Hinter dem Lächeln des Servicepersonals stecken Menschen mit eigenen Sorgen, Ängsten und Schicksalen. Für Sie als Reisenden wirft das unweigerlich die Frage auf, welche Arbeitsbedingungen herrschen hier eigentlich? Welche Machtverhältnisse? Das ist ein Blick hinter die Kulissen, den man sonst nur selten bekommt.
Absolut. Um die Stimmung wieder etwas aufzuhellen, die ersten Landgänge. Und die starten mit einer wunderbaren Panne. Sie kommen in Antwerpen an, das Wetter ist grauenvoll, kalt, windig, Regen. Klingt super. Und was ist die erste, absolut dringendste Mission?
Ein Museum. Eine Kirche? Nein, ein Schuhgeschäft. Ich musste wirklich lachen. Seine Frau Doris merkt auf halbem Weg zum Flughafen, dass sie noch ihre Hausschuhe anhat. Ein absoluter Reiseklassiker, oder? Ja, wer kennt das nicht in irgendeiner Form? Man plant alles bis ins letzte Detail und dann scheitert man an den grundlegendsten Dingen. Das ist herrlich menschlich.
Genau. Also Mission Schuhkauf in Antwerpen erfolgreich. Und als wäre das nicht schon genug Planänderung, fällt der nächste Hafen Amsterdam komplett aus.
Ach was. Wegen zu starken Windes kann das riesige Schiff die Schleuse nicht passieren. Statt Grachtenidylle gibt es also einen zweiten Tag im verregneten Antwerpen. Wieder hat die Realität, in dem Fall das Wetter, den Plan diktiert. Das ist die Lektion, die man auf so einer Reise immer wieder lernt. Loslassen. Man muss akzeptieren, dass man nicht alles kontrollieren kann. Die Natur hat immer das letzte Wort. Das zeigt sich dann auch auf hoher See während der Feiertage. Und zwar mit voller Wucht. In der Nacht zum 23. Dezember gerät das Schiff in einen heftigen Sturm. Er beschreibt, wie Pralinen und Mandeln durch die Kabine fliegen und ein Zahnputzbecher am Boden zerschellt.
Oha.
Der geplante Galaabend musste verschoben werden. Besinnliche Weihnachten sehen anders aus.
Hier wird das Leben an Bord plötzlich sehr greifbar. Das ist eben kein Hotel, das fest an Land steht. Man ist den Elementen ausgesetzt. Diese Mischung aus festlicher Dekoration im Inneren und der rauen, ungebändigten Realität des Atlantiks direkt vor dem Fenster, das muss eine ganz besondere, fast surreale Atmosphäre sein. Und dann beschreibt der Blogger eine Szene an Heiligabend, die ich irgendwie total schön und auch ein bisschen melancholisch fand. Es gibt den deutschen Klassiker, Würstchen mit Kartoffelsalat.
Natürlich.
Und unter dem Weihnachtsbaum fährt eine elektrische Eisenbahn. Aber die Kupplung ist kaputt. Am Ende dreht die Lok ganz allein ihre Runden, ohne ihre Waggons. Ein kleines, unperfektes, aber irgendwie rührendes Bild.
Ein perfektes Symbol für die ganze Reise. Manchmal verliert man den Anschluss, aber man fährt trotzdem weiter.
Aber dann kommt ein Moment an Silvester, der für mich zeigt, worum es bei Gastfreundschaft wirklich geht. Es ist eine ganz kleine persönliche Geschichte. Doris, seine Frau, trinkt keinen Alkohol. Und er beschreibt, wie es jahrelang auf diesen Schiffen unmöglich war, pünktlich um Mitternacht etwas anderes als den überall fließenden Sekt zu bekommen.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Diesmal aber, und das ist die Pointe, haben der Barmanager und die Maître d'Hôtel das mitbekommen. Und um Punkt Mitternacht stehen sie mit einer Flasche alkoholfreiem Sekt extra für die beiden auf ihrem Deck.
Sehen Sie, das ist es. Diese kleine Geste sagt alles über exzellenten Service. Es geht nicht um standardisierte Luxusprozesse. Es geht um individuelle Aufmerksamkeit, darum, einen Gast wirklich zu sehen. Das ist der Moment, der in Erinnerung bleibt, nicht der 100. Galaabend. Es ist der Unterschied zwischen anonymer Massenabfertigung und echter persönlicher Wertschätzung.
Leider sind nicht alle Begegnungen an Land so positiv. Auf den Kapverden in Ciudad de Velha werden sie Opfer eines simplen, aber ärgerlichen Betrugs. Sie essen in einem Restaurant, wollen mit Kreditkarte zahlen.
Okay, die Bedienung behauptet, die Verbindung sei schlecht, die Zahlung sei nicht durchgegangen, also zahlen sie 15 Euro in bar. Später auf dem Schiff sehen sie in der Banking-App, die Kartenzahlung über umgerechnet 12,70 Euro wurde natürlich doch abgebucht. Ein klassisches Lehrstück für Reisende. Wachsamkeit ist immer geboten. Was ich hier aber besonders interessant finde, ist die Reflexion des Bloggers danach. Er entschuldigt den Betrug nicht einfach pauschal mit Armut.
Nein, das tut er nicht.
Er argumentiert, dass die Täterin in einer privilegierten Position im Tourismus arbeitet und sich bewusst für den Betrug entschieden hat. Er weigert sich, die Situation zu vereinfachen, und das zeigt eine sehr kritische und differenzierte Auseinandersetzung mit seinen Erlebnissen.
Diese kritische, aber konstruktive Haltung zieht sich durch. Zurück an Bord gibt es zum Beispiel das Suppenproblem. Tagelang sind die Suppen im Lido-Buffet-Restaurant nur lauwarm.
Lauwarme Suppe. Oh nein.
Viele murren, aber er ist anscheinend der Einzige, der den direkten Weg zur Restaurantleitung sucht und den Verantwortlichen, einen Anthony, freundlich darauf anspricht.
Und was war die Ursache? Das ist ja oft das Spannendste. Die Lösung ist fast schon eine Komödie. Es stellt sich heraus, jemand hatte die Heizplatten für eine spanische Kaltschale, eine Gazpacho, ausgeschaltet und danach schlicht und ergreifend vergessen, sie wieder anzudrehen. Nicht im Ernst?
Doch, eine winzige Ursache mit tagelanger Wirkung für hunderte Gäste. Das ist ja unglaublich. So eine banale Ursache. Aber das ist doch der entscheidende Punkt. Anstatt passiv zu bleiben und sich am Tisch zu ärgern oder anonym in einer Facebook-Gruppe zu schimpfen, sucht er die direkte, respektvolle Kommunikation. Und siehe da, Problem gelöst.
Genau. Und dieser Erfolg bei der Suppe ist ja nur ein kleines Vorspiel. Denn kurz darauf kommt die wirklich gute Nachricht, die an die Geschichte anknüpft, die wir vorhin erzählt haben. Der Kreuzfahrtdirektor teilt ihm mit, Florante Batul, der Steward, bekommt einen neuen Vertrag.
Tatsächlich, das ist ja großartig.
Zwar auf dem Schwesterschiff Amadea, aber er hat wieder einen Job. Sein persönlicher Einsatz hatte tatsächlich Erfolg. Und das ist jetzt schon das zweite Mal, dass wir das sehen. Erst wehren sich die Passagiere erfolgreich als Kollektiv gegen die neue Kleiderordnung und jetzt hat sein persönliches Engagement als Einzelner für einen Steward Erfolg. Das zeichnet ein faszinierendes Bild von einer Gemeinschaft an Bord, in der die Stimme des Einzelnen tatsächlich Gewicht hat, wenn man sie denn erhebt.
Er ist eben nicht nur Konsument?
Nein, er ist aktiver Gestalter seiner Reise. Und diese gestaltende Rolle zeigt sich dann auch beim bisherigen Höhepunkt der Reise, der Ankunft in Rio de Janeiro. Statt eines Standardausflugs haben sie eine private Führerin namens Marion gebucht, die sie schon von einer Reise vor 10 Jahren kennen. Ah, gute Vorbereitung.
Der Start in den Tag ist allerdings, naja, etwas holprig. Der Blogger hat eine, wie er es nennt, Begegnung der dritten Art mit einem tiefhängenden Ast, stolpert und holt sich eine ordentliche Beule.
Das Unerwartete schlägt wieder zu. Aber ich nehme an, der Wert der privaten Führerin hat sich schnell gezeigt.
Und wie? Sie kommen am Zuckerhut an und blicken auf eine riesige, schier endlose Warteschlange. Hunderte von Menschen. Aber Marion geht einfach zu einem Ordner, redet kurz mit ihm und schleust die beiden an der gesamten Schlange vorbei, direkt zu einer Priority-Kasse. In 5 Minuten sind sie in der Gondel.
Wahnsinn.
das ist dieser unschätzbare Wert von lokalem Wissen und Kontakten, den man mit keinem Geld der Welt kaufen kann.
Das ist der Moment, in dem man den Unterschied zwischen Massentourismus und individuellem Reisen mit Händen greifen kann.
Der absolute Höhepunkt für die beiden war aber der Besuch in einer Samba-Schule. Er beschreibt den unfassbaren Aufwand, der dort für eine einzige 90-minütige Parade in Karneval betrieben wird. Sie dürfen in die riesigen Werkstätten, wo das Fotografieren strengstens verboten ist, und sehen, wie diese gigantischen Wagen und opulenten Kostüme entstehen.
Ein echter Blick hinter die Kulissen.
Standardrouten der Reederei lösen, schaffen sie sich ihre eigenen, authentischen und unvergesslichen Momente. Der kleine Unfall mit dem Ast gehört genauso dazu wie das magische Umgehen der Warteschlange. Es ist das echte, ungeschminkte Reiseerlebnis, nicht die polierte Version aus dem Katalog. Und dieses ungeschminkte Erlebnis, das von der Natur diktiert wird, bringt uns auch zum Abschluss. Der letzte im Blog beschriebene Stopp, Portobelo in Brasilien, musste ausfallen. Der Grund? Zu hohe Wellen.
Da konnte das Schiff nicht anlegen.
Genau. Der Hafen von Portobelo hat keine Pier, die groß genug für ein Schiff wie die Atania ist. Man muss also tendern. Das heißt, alle Passagiere müssen mit den kleinen Rettungsbooten an Land und wieder zurückgefahren werden.
Ah, okay. Und bei den hohen Wellen an dem Tag wäre das wie eine Achterbahnfahrt im Sturm gewesen. Viel zu gefährlich. Die Entscheidung war also klar. Sicherheit geht vor. Der Hafen fällt aus. Wieder einmal entscheidet das Meer, nicht der Fahrplan. Eine perfekte Klammer für alles, was dieser Blog so eindrücklich zeigt. Eine Weltreise ist eben weit mehr als eine Aneinanderreihung von Zielen auf einer Karte. Sie ist ein ständiges Navigieren durch Fahrpläne, durch Kulturen, durch die komplexen zwischenmenschlichen Beziehungen an Bord und nicht zuletzt durch die eigene Geduld und die unberechenbaren Launen der Natur.
Und das führt uns zu einer letzten Frage an Sie. Der Blogger investiert Stunden über Stunden in die Dokumentation, in die Lösung von Problemen an Bord, in die Kommunikation mit der Crew und mit anderen Reisenden. Er ist nicht nur Passagier, er ist Chronist, Vermittler, manchmal sogar Aktivist.
Mhm.
Was denken Sie, verändert diese intensive Auseinandersetzung mit wirklich jedem Detail das Reiseerlebnis? Macht es die Reise dadurch reicher und tiefer oder steht es dem reinen, unbeschwerten Genuss vielleicht sogar im Weg?